lese den Predigttext aus 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht die Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am 7. Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Wir hören jetzt die Predigt.
Umbruchzeiten hat es zu jeder Generation gegeben. Schon zu Zeiten der Bibel gab es diese Umbruchzeiten, so wie sie heute vielleicht ist, in der wir heute stehen. Umbruchzeiten, und in dieser Zeit, da suchen Menschen nach Halt, nach einer Orientierung, nach Sicherheit. Und zwar deshalb, weil es immer große Strömungen gibt. Megatrends eben. Und die Frage ist dann, innerhalb dieser Strömung, innerhalb dieser Trends, soll ich mitmachen oder aussteigen? Mitmachen oder aussteigen? Und die Bibel berichtet an einer Stelle im Buch Chronik, da kommen in so einer Umbruchzeit 360.000 Menschen, sie wechseln die Lager von einem König zum anderen. Und dann wird mitten in dieser Riesenmenge werden 200 benannt. Eine verschwindend kleine Zahl. 200 Mann von dem Stamm Issachar. Und es wird dann gesagt, das waren solche Menschen, die die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste. Die Zeiten, die Trends, die Megatrends erkannten, und dabei aber nicht stehen blieben und sagten, wie schlimm das alles ist, sondern dann sich orientieren konnten, auch an Gott orientieren konnten und sagen konnten, so, und das ist jetzt dran, innerhalb dieses Trends oder vielleicht auch außerhalb dieses Trends. Und ich wünsche uns, dass wir auch durch diese Gottesdienstreihe Megatrends am Ende sagen können, wir sind ein Stück mehr so Menschen geworden wie vom Stamm Issachar, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und wissen, was zu tun ist. Erschöpft ist das Thema heute, und ich fand ein lustiges Video dazu, das werden wir jetzt am Anfang sehen.
Hallo, ich bin die Elfe.
Hallo Elfe.
Möchtest du uns erzählen, warum du hier bist?
Also ich komme einfach nicht damit klar, dass die Menschen nicht mehr richtig schlafen. Ich war mal ein wunderschöner Traum.
Ich war auch mal ein schöner Traum. Aber jetzt kümmern sich alle nur noch um ihre Work-Life-Balance.
Ihr macht mich ganz wahnsinnig! Geht jetzt endlich schlafen!
Hallo, hört ihr mich? Von hier oben sieht die Welt ganz anders aus. Was ich hier sehe, gibt uns Träumen wieder Hoffnung.
Eine bessere Work-Life-Sleep-Balance. IKEA.
Also es geht nicht nur um meine Work-Life-Balance, es geht um die Work-Life-Sleep-Balance. Ja. Erschöpft. Jürgen Barton hat es schon gefragt. Ja, wer war in der letzten Zeit erschöpft? Es ist ja so, wenn man sich trifft, dann fragt man, wie ist es? Und dann ganz oft sagt man, ja, ist viel im Moment. Kennt ihr diese Antwort? Ist viel im Moment? Und ich frage mich dann immer, wie lang ist der Moment noch? Ist viel im Moment. Erschöpft. Und der Leitsatz für heute, der über diesem Gottesdienst steht, wo ich wünsche, dass wenn du alles vergisst von diesem Gottesdienst, dass du ihn mitnimmst, erschöpft, ausgeschöpft, alles rausgeholt. Erschöpft, dann lass dich füllen von deinem Schöpfer. Erschöpft? Dann lass dich füllen von deinem Schöpfer. Die erschöpfte Gesellschaft, das ist der erste Gedanke. Und der Psychoanalytiker Stefan Grünewald, er leitet das Rheingold-Institut. Das Rheingold-Institut ist sowas Ähnliches wie das Max-Horx-Institut. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Max Horx ist ja so der Trendforscher in Deutschland. Und ungefähr genau so arbeitet auch das Rheingold-Institut Zukunftsforschung. Und weil Stefan Grünewald Psychoanalytiker ist, sind sie bekannt geworden dafür, dass sie wirklich tiefenanalytische Interviews über längere Zeit machen, um Trends zu entdecken und zu gucken, ja, wohin steuert unsere Gesellschaft. Und er hat ein Buch geschrieben, Die erschöpfte Gesellschaft, warum Deutschland neu träumen muss. Und so ein paar Thesen schauen wir uns an von Stefan Grünewald. Er sagt als erstes, der Rahmen fehlt, wir sind erschöpft, weil die Vorlage fehlt. Und er hat ein wunderbares Bild dafür benutzt. Wer von uns puzzelt gerne? Gibt es so ein paar, ja? Manche werden wahnsinnig, ja? Aber ich weiß noch ganz genau, wir waren mit der Familie im Allgäu und dann waren wir da bei Schloss Neuschwanstein und dann sagten die Kinder in so einem Shop, da war ein Puzzle, ein 1000-Teile-Puzzle, das möchten wir unbedingt haben, das machen wir. Ich weiß nicht, wer Neuschwanstein kennt, das ist ja so ein total filigranes, aber komplett graues Schloss. Und wenn du dieses komplett graue Schloss als Hauptteil des Bildes hast, dann weißt du auch ungefähr, welche Farbe die meisten Puzzleteile hatten. Ja, und wenn dann noch Mama mit dem Staubsauger einmal irgendwo herfährt, dann hat sich das Thema relativ schnell erledigt. Also 1000-Teile-Puzzle, das ist schon eine Herausforderung. Und Stefan Grünewald sagt, unsere Gesellschaft, das Leben unserer Gesellschaft ist wie ein 1000-Teile-Puzzle. An Wissen mangelt es nicht. Wenn man früher Wissen abrufen wollte in einem Studium, ja, dann musste man in eine Bibliothek gehen. Da ist man also analog hingelaufen, hat Bücher aus dem Regal gezogen, geblättert, aufgeschrieben, abgeschrieben, Zitatverzeichnis und so weiter. Heute braucht man sich dafür eigentlich gar nicht mehr bewegen. Man muss nur noch so machen. Und das, was man damit abruft, ist ein Tausendfaches. Ich denke, früher, vielleicht zu meiner Kinderzeit, da war das Leben eher so ein 20-Teile-Puzzle. Und heute sagt Stefan Grünewald, das gesellschaftliche Leben ist wie ein 1000-Teile-Puzzle. Wissen gibt es genug. Das ist überhaupt nicht die Frage. Wissen gibt es genug. Die Frage ist, wissen wir das Entscheidende? Und dann geht er weiter mit diesem Bild. Er sagt, ein 1000-Teile-Puzzle, aber die Dramatik ist, die Vorlage fehlt. Und ganz ehrlich, bei einem 1000-Teile-Puzzle, wo ich keine Vorlage habe, keine Chance. Und ich fand das Bild so stark. Unsere Gesellschaft gleicht einem 1000-Teile-Puzzle und es gibt keine Vorlage mehr. Die große Geschichte fehlt. Der Rahmen, die Vorlage, die Weltanschauung. Das, was das Puzzle im Innersten zusammenhält. Ein anderer Gesellschaftsanalytiker, den hatten wir auch schon hier, Bernard Perksen, uns angeschaut. Er sagt einen Satz, der moderne Mensch ist in einem Dauerzustand der Ungewissheit. Und in heller Aufregung sucht er nach Fixpunkten und Wahrheiten, die jedoch, dass wir kaum meinen, ihrer habhaft geworden zu sein, erschüttert und demontiert werden. Und deshalb sind wir so erschöpft. Alles ist fragmentiert. Und kaum, dass man denkt, jetzt habe ich einen Halt, kommt einer und stößt ihn wieder um und sagt, das gilt gar nicht. Alles fragmentiert, der rote Faden, der Rahmen, die Vorlage fehlt. Ein zweites, was Stefan Grünewald sagt, ist, der Inhalt fehlt. Also nicht nur Wissen, sondern das entscheidende Wissen. Der Inhalt fehlt. Und er macht das an einem Beispiel fest, das fand ich sehr interessant, das Beispiel des Selfies. Wir waren vor 2 Jahren als Familie in Venedig, da ist mir das zum ersten Mal unglaublich aufgefallen. Da liefen alle mit so einem Selfie-Stick durch die Gegend und man konnte die auch an jeder Ecke kaufen. Und alle rannten so durch die Gegend, durch Venedig. Und ich glaube, die waren, ich weiß gar nicht, ob die, die mussten wahrscheinlich hinterher selbst das Video angucken, um zu sehen, wo sie denn waren. Weil es ging immer nur darum, bin ich im Bild, stehe ich vor den richtigen Dingen? Ja, Selfie. Ein Familienvater erzählte, sie hatten überlegt, wohin sie als Familie in den Urlaub fuhren. Und dann schlug jemand vor Paris. Und plötzlich sagte die Teenager-Tochter, die sonst immer gegen alles war, Paris ist super. Okay, und die Familie war ganz überrascht, einigte sich schnell auf Paris. Und dann kamen sie in Paris an und dann musste es ganz schnell zum Eiffelturm gehen. Und am Eiffelturm gibt es eine Stelle, da kann ich nämlich ein Selfie machen. Und zwar so, dass ich und der Eiffelturm komplett zu sehen sind. Und die Tochter zielstrebig dorthin, machte das Foto und sagte, jetzt können wir nach Hause fahren. War nicht meine Tochter. Also zu meiner Jugendzeit, wenn man irgendwo auf Toiletten war oder Parkbänke oder Aussichtstürme, da fand man immer, I was here. Ich war hier. Entweder mit Edding an die Wand geschmiert oder reingeritzt irgendwo. I was here. Das war das analoge Selfie. Ja, wobei wahrscheinlich auf Instagram keine Fotos gepostet werden, wo man auf dem Schulklo sitzt. Aber damals, I was here. Und Grünewald sagt, in einer ständig sich verändernden und fließenden Welt, wo ich keine Sicherheit mehr habe, brauche ich die Sekunde des Selfies zur Selbstvergewisserung, mich gibt es noch. Mich gibt es noch. Ich hätte das ehrlich gesagt als Jugendlicher seltsam gefunden, mich ständig selbst zu fotografieren. An manchen Kameras gab es so ein Gimmick, das hieß Selbstauslöser. Stativ oder irgendwo hin und dann drückte man da drauf und dann blinkte das, hatte man 10 Sekunden, um zu der Gruppe zu rennen. Das war immer der Lacher. Man kam sich da auch immer komisch bei vor, dass man jetzt sich selbst fotografierte. Und heute gibt es Ordner auf PCs, die heißen Ich. Und darin sind tausende Bilder. Und Grünewald sagt, sich ständig mit sich selbst zu beschäftigen, führt zur Erschöpfung. Der Soziologe Reimer Gronemeyer hat einen Satz gesagt, der hat mich umgehauen. Er sagt, der moderne Mensch hat seine Augen nach innen gedreht. Aber die nach innen gedrehten Augen sehen auf eine große Leere. Da, wo früher die christliche Seele war, ist heute ein großes Nichts. Kein Pastor. Ich weiß noch nicht mal, ob der Mann Christ ist. Er ist Soziologe. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da hat sich mir die Kehle zugeschnürt. Der moderne Mensch hat seine Augen nach innen gedreht. Gott hat uns die Augen geschenkt, damit wir die Umwelt wahrnehmen, dass wir nach draußen gucken. Normalerweise, wenn ich durch den Tag gehe, nehme ich ja gar nicht wahr, wie ich aussehe. Die Augen sind dafür da, andere wahrzunehmen, meine Welt wahrzunehmen. Die nach innen gedrehten Augen sehen auf eine große Leere. Da, wo früher die christliche Seele war, ist ein großes Nichts. Und diese Leere permanent zu füllen und zu überdecken, das ist anstrengend. Das führt zur Erschöpfung. Ein weiteres, was Stefan Grünewald sagt, die Heimat fehlt. Und ich will jetzt gar nicht lange reden über Heimatkrimis und dass selbst bei jungen Leuten die Schlagersänger wieder Hochkonjunktur haben, Helene Fischer oder Beatrice Egli. Heimatlosigkeit. Ich habe ein Lied gefunden oder gehört zufällig von Max Giesinger. Letztes Jahr hat er das rausgebracht. Der Mann ist, als er das rausbrachte, war der 29 Jahre alt. Und dieses Lied heißt Zuhause. Und ich habe den Tommy Luft gefragt, ob er das schafft, uns das zu singen. Und das war sehr spontan. Und der Tommy wird uns jetzt dieses Lied singen. Und ich finde, dieses Lied beschreibt unfassbar gut das Lebensgefühl der Menschen heute.
Also das läuft ungefähr so ab. Der Christoph ruft mich am Freitag auf der Arbeit an. Hör mal, ich sitze gerade an der Predigt und ich habe da so ein Lied, das wird total gut passen. Zuhause von Max Giesinger. Kennst du das? Boah, ich sag so, als treuer WDR2-Hörer könnte ich das schon mal gehört haben. Aber so gesungen, gespielt habe ich es noch nicht. Ich guck mir das mal an. Ja, jetzt stehen wir hier und spielen Zuhause von Max Giesinger. Wollte ich nicht immer so, nie zu Hause sein, ständig unter Strom, Stillstand als der größte Feind, ich reiß die Wurzeln aus, bevor sie tiefer gehen. Immer in Bewegung, immer auf dem Sprung, bin ich wirklich auf der Suche oder nur süchtig nach Veränderung? Ich frage mich, wie lang soll das noch weitergehen? Schon so lang unterwegs, mein Kopf will immer nur weiter, mein Herz sagt, dass ich zu Hause vermiss, wo auch immer das ist. Wann halt ich an und hör auf, wegzulaufen, weil ich zu Hause vermiss, wo auch immer das ist. Eine Flut neuer Gesichter, kenn mich selbst manchmal nicht mehr, wache irgendwo auf und frag mich, wo ich wirklich hingehör. Lauf vor mir selber weg, komm kaum hinterher. Immer mehr Leben, immer noch eine Schippe drauf, noch ein Level höher, fast alle Leben aufgebraucht. Dann bin ich mal zufrieden, ist doch eigentlich nicht so schwer. Schon so lang unterwegs, mein Kopf will immer nur weiter, mein Herz sagt, dass ich zu Hause vermiss, wo auch immer das ist. Dann halt ich an und hör auf, wegzulaufen, weil ich zu Hause vermiss, wo auch immer das ist. In den größten Teil bis hierher gerannt und wär gern irgendwann der Junge, der ankommt. Es wird mir klar sein, wenn ich da bin, irgendwann und bis dann. Kopf immer weiter, mein Herz sagt, dass ich zu Hause vermiss, wo auch immer das ist. Wann halt ich an und hör auf, wegzulaufen, wenn ich zu Hause vermiss, wo auch immer das ist. Mein Kopf will immer nur weiter, mein Herz sagt, dass ich zu Hause vermiss, wo auch immer das ist. Wann halt ich an und hör auf, wegzulaufen, weil ich zu Hause vermisst, wo auch immer das ist.
Ganz herzlichen Dank, hass einen gut. Ja, ich habe gedacht, ich kann euch den Text vorlesen, aber das wirkt ja nun mal doch ganz anders, wenn es denn einer singt. 29 Jahre, die Heimat fehlt. Und ein viertes, die Ruhe fehlt. Die Ruhe fehlt, sagt Grünewald. Wir rasen fremdbestimmt durch die Welt, durch den Alltag. Die Eventkultur ist anstrengend, drehen ständig auf und kommen nicht vom Fleck. Würden am liebsten mal irgendwo ankommen, sagt auch Max Giesecker. Aber wo? Auf allen Kanälen erreichbar, bestens vernetzt, aber wir wagen es kaum abzuschalten. Die Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer Probleme hat in den letzten 10 Jahren um 79% zugenommen. Ein Bereich dieser Probleme ist der Burnout. Burnout heißt nichts anderes wie Erschöpfungsdepression. Erschöpfungsdepression. 2005 gab es 13,9 Krankheitstage je 1000 Arbeitnehmer wegen Burnout. 2017 waren es 116,7 Krankheitstage je 1000 Arbeitnehmer. Insgesamt bei den gesetzlich versicherten Arbeitnehmern gab es in einem Jahr 3,7 Millionen Krankheitstage wegen Burnout. 3,7 Millionen Krankheitstage. Und dabei ist längst klar, wir haben es gehört, dass das Phänomen nicht bloß durch die Arbeit gefördert wird, sondern durch die Dauerbelastung, durch den Dauerstress, der in allen Lebensbereichen gelebt wird oder vorherrscht. Der Ruhepol fehlt. Stefan Grünewald, die erschöpfte Gesellschaft. Der zweite Gedanke, gute Nachricht, Sabbat, gute Nachricht, Ruhetag. Wir lesen nochmal unseren Predigttext. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat des Herrn, deines Gottes. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Dieser Textabschnitt gehört zu den 10 Geboten. Und die 10 Gebote kann man im Hebräischen auch übersetzen, nicht du sollst, sondern du wirst. Wenn du erfülltes Leben suchst, wenn du das Leben suchst, dann wirst du so leben, wie ich dir das sage, weil du es dann findest. Ich fand das so schön, jemand hat mal gesagt, eigentlich sind das Gottes 10 Lebensangebote. Nicht zum Einengen, sondern Lebensangebote. Wenn du erfülltes Leben suchst, dann wirst du so leben, wie ich es dir sage. Lebensangebote. Gehen wir es durch, Vers 9 und 10. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun, und der 7. Tag ist der Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Oder der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keinerlei Arbeit tun, du nicht und niemand aus deinem Haus. Sabbat heißt übersetzt aufhören, zum Ende kommen. Wie feiern die Juden, wie feierten die Juden schon seit jeher Sabbat? Da war das alles vorbereitet, zum Beispiel das Essen wurde vorbereitet. Denn der Sabbat beginnt am Abend vorher. Am Abend vorher beginnt der Sabbat. Und er beginnt mit einem Festmahl. Die ganze Familie kommt zusammen und man isst miteinander. Es ist das Ende der Woche. Es ist die bewusste Rückgabe der Woche in Gottes Hände. Und morgens dann ging man gemeinsam in die Synagoge oder in den Tempel und hatte dort Gemeinschaft miteinander, lobte Gott, hörte auf die Schriftlesung, betete miteinander. Mittags ging man nach Hause, las dort persönlich nochmal in der Schrift und betete als Familie miteinander. Dann kamen nachmittags Freunde oder Familienangehörige. Man verbrachte einfach den Tag miteinander in Gemeinschaft. Abends gab es einen guten Wein, nach dem Wein gab es einen Segen und dann gingen alle nach Hause mit dem Satz: Ich wünsche dir eine gesegnete Woche. Und man nahm bewusst die neue Woche aus Gottes Hand entgegen. Das heißt hier in Vers 9 und 10, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag ausruhen, denn es ist der Sabbat des Herrn. Da setzt Gott einen Rahmen. 6 Tage, 1 Tag. Ich weiß, dass es Berufe gibt, wo das nicht lebbar ist oder wo man an diesem entweder Sabbat oder wir feiern als Christen den Sonntag, wo man diesen Tag nicht einhalten kann. Aber ich glaube, es geht Gott vielmehr um diesen Rahmen 6 und 1. Er setzt einen Rahmen. Und es ist der Sabbat des Herrn. Es ist der Tag, wo ich mich neu ausrichte, wo ich eben nicht auf mich gucke, wo ich die Augen nicht nach innen drehe, sondern nach außen, wo ich mich ausrichte, wo ich auf Gott gucke, wo ich sein Wort in mich aufnehme und dafür ja eine Vorlage bekomme für mein Leben. Was ist wertvoll? Was ist wichtig? Was ist richtig? Was hat sich der Erfinder des Lebens gedacht? Rahmen, Ausrichtung, Füllung. Und dann keinerlei Arbeit tun. Du nicht, und dann finde ich das so interessant, da wird das explizit aufgezählt. Du nicht, dein Sohn nicht, deine Tochter nicht, Knecht, Magd, der Fremde, alle werden genannt. Warum? Es war die Zeit für Gemeinschaft. Die Zeit für Gemeinschaft, zum gemeinsamen Singen, zum gemeinsamen Spielen, zum Reden miteinander. Da fand Trost statt, da fand Ermutigung statt, da fand Diskussion statt, Reiben aneinander, Ermutigung, Ermahnung, Gemeinschaft. Und sowohl innerhalb des frommen Kontexts, in der Gemeinschaft der Synagoge oder der Gemeinde, und dann aber auch in der Familie. Zeit für Gemeinschaft. Alle sollten von der Arbeit ausruhen und zusammenkommen. Wisst ihr, was das ist? Das ist Heimat. Das ist Zuhause. Verortung. Heimat ist kein Baum, kein Landstrich. Heimat sind Menschen. Gemeinschaft. Zeit haben miteinander, füreinander, mit Gott. Das ist Heimat. Und dann Vers 11. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Gott ruhte am 7. Tag und segnete und heiligte ihn. Gott ruht. Nicht, dass Gott das gebraucht hätte, sondern er wollte uns etwas vorleben, Vorbild sein. Und die Bibel sagt, wir sind geschaffen nach seinem Bild. Wer bin ich, dass ich glaube, keine Ruhe zu brauchen? Wenn Gott sagt, ich ruhe. Und Stille ist dann nicht gemeint, nicht gleichzusetzen mit Leere. Ja, die nach innen gedrehten Augen sehen ein großes Nichts. Stille ist nicht Leere, sondern dieses, was hier gemeint ist, ist Ruhen vor Gott. Ruhen in Gott, Ruhen mit Gott. Ich brauche dann vor diesem Gott auch gar nichts tun. Ich darf einfach bei ihm sein. Mit ihm sein. Einfach vor diesem Gott still werden. Nichts vor ihm tun müssen, sondern mich bewusst in diesen Segen stellen. Er segnete diesen Tag, ein Tag, wo ich mich ganz bewusst in den Segensbereich Gottes neu hineinstelle. Da einfach stehen bleibe. Wie so, ja, vielleicht an einem kalten Tag oder einer kalten Woche, wo plötzlich an einem Sonntag so ein Lichtstrahl kommt. Ja, der Himmel bricht auf und dann kommt so ein Licht. Da hineinstellen. Angebot des Segens. Das machen wir übrigens nach jedem Gottesdienst. Laden wir dazu ein, bleibt noch sitzen. Und vielleicht denken viele, wenn ich sitzen bleibe, dann sehe ich so aus, als hätte ich ein Problem. Das ist eine Einladung, noch hier zu bleiben, die Stille zu genießen, sich bewusst in den Segen Gottes zu stellen, vielleicht nochmal jemanden zu bitten und zu sagen, segne mich für meine neue Woche. Das darf man auch, wenn man kein Problem hat. Das ist das Geschenk, das Angebot Gottes, das er uns macht. Stell dich in meine Ruhe, stell dich in meinen Segen. Und dann heiligt er diesen Tag. Heilig heißt ja herausheben. Abheben von dem Alltäglichen, von dem Profanen. Heilig ist eben etwas Besonderes, der besondere Tag. Ohne Sonntag sind doch alle Tage Alltag. Ohne Sonntag sind alle Tage Alltag. Ich habe den Jürgen Barton gefragt, er erzählte mir das vor dem Gottesdienstbeginn, dass er jetzt seit einigen Monaten so lebt. Und ich sage, hat sich bei dir denn irgendwas verändert? Er sagt, ich freue mich plötzlich auf diesen Sonntag. Ich freue mich auf diesen einen besonderen Tag. Heiligen. Der Ruhepol. Gott schenkt uns diesen Ruhepol. Gehen wir zum Schluss zum Vers 8, den haben wir ja unterschlagen. Denke oder achte an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Jesus und seine Jünger laufen an einem Sabbat durch ein Weizenfeld oder durch ein Feld und raufen die Ehren aus. Und das war nach den Gesetzen der Pharisäer und Schriftgelehrten, war das schon Arbeit, dieses Ernten, in Anführungsstrichen. Sie raufen die Ehren aus und essen die Körner. Und dann machen sie Jesus Vorwürfe. Weißt du denn nicht, dass man am Sabbat nicht arbeiten darf? Und dann sagt er einen interessanten Satz. Er sagt, der Sabbat, der Sonntag, der Ruhetag ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Der Sabbat, der Ruhetag ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Ruhetag. Es geht nicht um Druck. Es geht nicht darum, dass wir jetzt ein Gesetz Gottes halten müssen. Nicht ich bewahre den Sabbat, sondern der Sabbat bewahrt mich. Nicht ich bewahre den Ruhetag, sondern der Ruhetag bewahrt mich. Und ich glaube, das gilt auch für eine Gemeinschaft. Ich habe mich manchmal gefragt, warum hat es nach über 1800 Jahren noch das Volk der Juden gegeben? 122 nach Christus wurde dieses Volk von der Landkarte ausradiert. Das war bei Todesstrafe verboten, als Jude nach Jerusalem zu kommen. Die Römer haben es von der Landkarte gestrichen. Sie haben die Menschen bewusst zerstreut in alle Welt. Und dann 1948, Staatengründung Israel, ein Volk ist da. Wo kommt das her? Hätte es die Germanen noch gegeben? Nach 1800 Jahren? Ich bin davon überzeugt, etwas, was dieses Volk erhalten hat, auch als Gemeinschaft, das war der Sabbat. Einmal die Woche kommen wir zusammen. Nicht ich bewahre den Ruhetag, sondern der Ruhetag bewahrt mich, er bewahrt uns. In und durch den Sabbat will Gott mir einen Rahmen, eine Vorlage, eine Orientierung und gute Füllung schenken. Er will mir Heimat geben und Ruhepol sein. Bist du erschöpft? Hast du alles rausgeholt, was für dich als Geschöpf möglich war? Alles ausgeschöpft und jetzt bist du erschöpft? Wie gut, dass es mehr gibt, wie gut, dass es etwas Größeres gibt als uns Geschöpfe. Bist du erschöpft? Dann lass dich neu füllen von deinem Schöpfer. Wir haben einen Moment der Stille, wo jeder überlegen kann, welchen Schritt möchte ich heute gehen an diesem Ruhetag? Und vielleicht als eine Setzung für meine kommenden Ruhetage, für meine Woche, welchen Schritt möchte ich gehen, damit Gott mich füllen kann? Und irgendwann fängt dann die Band an, mit uns Gott zu loben.